Schönen guten Abend. Alle glücklich, Sonne scheint, der Himmel ist blau und wir freuen uns. Lasst uns einfach singen und den Herrn loben. Wir stehen auf, die Berge verkünden. Er ist Herr. Halleluja. Die Berge verkünden, die Täler auch und der Untergrund auch. Halleluja. Er ist Herr. Wir sprechen heute über die Herrschaft Gottes. Halleluja. Majestät. König Jesus, Vater, ich danke dir für Jesus, der heute Abend Herr aller Herren, König aller Könige ist, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wir sind seine Kinder. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend haben wir ein gutes Thema. Löse dich, befreie dich von unnützen Dingen. Weißt du, wenn du den Heiland hast, dann beschäftige dich nicht mit Pönnets, mit Nüsse oder Steinchen. Wer den Herrn kennt, der dem gehört und dem Herrn gehört und den Herrn liebt, dem gehört alles, was der Herr hat. Meines Gold und Silber. Befreie dich von unnützen Dingen. Das ist die Botschaft für heute Abend. Und ich möchte dich herzlich einladen. Vergiss alles. Schau auf den Herrn Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Von ihm kommt alles, zu ihm geht alles. Er ist der Herr. Heute Abend lade ich dich noch herzlich ein für Samstag, also für morgen, erlebe die Kettenreaktion des Guten. Wenn es einfach mal anfängt zu regnen, zu segnen, zu fließen, zu wirken, dann stopp nicht, dann lass es weiterwirken. Dann sag, Herr, noch mehr, noch mehr. Ich bin bereit, noch mehr, noch mehr. Also erlebe und erwarte eine Kettenreaktion des Guten, dass es ohne Aufhören geerntet wird, ohne Aufhören erlebt und gesegnet und geheilt und ja, befreit wird, was es auch immer sein soll. Am Sonntag, 20. September, ist ein Gemeindetag. Ich möchte euch alle herzlich einladen zu diesem Tag. Bleibt am besten gleich dann. Am Schluss sage ich euch auch noch warum. Aber zuerst einmal, morgens wird der Gottesdienst sein und das Thema wird sein, komm aus deinem Unglück heraus oder komm aus deinen Problemen raus. Bleib nicht drin stecken. Der Teufel versucht dich in irgendeine Sackgasse rein zu manövrieren, aber der Herr sagt, komm raus. Komm raus, aus wo du dich auch hineingeraten bist, was passiert ist. Komm raus aus deinem Unglück. Nimm das Unglück nicht an. Nimm die Krankheit nicht an. Nimm die Sorge nicht an. Nimm das Negative nicht an. Komm raus. Wie mache ich das? Ich werde es euch verraten. Dann am Sonntagabend haben wir Segnungsgottesdienst und das Thema wird sein, also es wird nicht lang sein, aber es wird ein Thema sein, der Segen triumphiert über den Fluch. Gott ist stärker als der Teufel. Am Sonntagabend, 19 Uhr, da fangen wir an. Das ist das Thema, Gott ist stärker als die Finsternis, als das Negative. So, wir wollen den Sieg des Herrn preisen und dann hineingehen in den Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Und am nächsten Mittwoch, im Jenseits gibt es kein Krebs mehr, kein AIDS, kein Herzinfarkt. Also dort gibt es all das nicht mehr. Also wenn du mal drüben gewesen bist, du wirst suchen, wo sind heute die Krebskranken, keine Lepra, nix, all das ist vorbei. Also das wird das Thema sein. Und deshalb heute Abend befreie dich von unnützen Dingen. Ich möchte vielleicht am besten sagen, schließ eine gute Versicherung ab, wenn ich das Thema behandle. Oder schnall dich an. Ich werde einige Dinge nennen, die unnütz sind, die nicht einmal der Rede wert sind, dass man sich überhaupt damit beschäftigt oder abgibt oder überhaupt beim Namen nennt. Aber ich muss diese Dinge beim Namen nennen, weil die Kinder Gottes sind so gefangen. Das sind die Netze, die der Teufel so dir auf den Kopf gestülpt hat. Du siehst zwar noch durch, aber du bist nicht frei. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Befreie dich also aus dem Unnützen, von unnützen Dingen. Befreie dich von unnützen Worten. Die Bibel sagt, entschlage dich. Ich verwende das einfach, befreie dich. Also alles, was nichts nützt, was nichts bringt, was nichts fördert. Und jetzt geht es ein Stückchen weiter. Befreie dich von unnützen Menschen. Menschen, die nichts taugen. Da gibt es eine ganze Menge, die nichts bringen. Die nur dir absaugen, die dich ausplündern und so weiter. Befreie dich von unnützen Lehren oder Philosophien und Theorien. Befreie dich von unnützen Formen, was es auch immer ist. Die bringen dich nichts. Oder von unnützen Ritualen. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Gott segnet nur freie Menschen. Also das ist ein Fakt. Gemeinde heißt vom Griechischen her Ekklesia, die Herausgerufenen. Und so der Ekklesia durfte nur freie Bürger kommen. im Altgriechenland. Nur freie Menschen, also keine Sklaven und keine Leibeigene oder was es auch immer war, nur freie Menschen. Und deshalb, Gott können nur freie Menschen dienen, was es auch immer heißt, Ekklesia. Also Sklaven sind nicht zugelassen zu der Ekklesia, zu der Schar der Herausgerufenen, zu den Erlösten. Es ist ja gar keine Erlösung, Sklaven sind nicht erlöst. Was und wo auch du auch immer Sklave bist, egal. Viele besuchen regelmäßig Gottesdienste, welche auch immer, einer Kirche, einer Gemeinde, auch vielleicht unsere Gottesdienste, versuchen von Herzen ein göttliches Leben zu führen, strengen sich riesig an und es klappt nicht. Und genau da will ich ansetzen, es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Da sind irgendwelche Dinge da, die uns einfach zurückhalten im letzten Moment. Die Wurst wird dir vor die Nase gehalten, du riechst die Wurst und du siehst sie und so weiter und kannst nicht packen. Da ist ein Hindernis da, eine Blockade, was es auch immer ist. Du kannst unternehmen, was du willst, dich bemühen und anstrengen, so viel du willst, kannst in der Seelsorge rennen, so viel du willst und bleibst immer ein Sklave, immer abhängig. Da muss doch was faul sein an der ganzen Geschichte. Und wir wollen dieser Sache auf den Grund gehen. Du kommst aus diesem fremden Joch nicht raus. Der Heiland sagt, kommt hier zu mir. Und du kommst und du betest und irgendwie etwas ist, was dich zurückhält. Da sind Mächte, die dich nicht loslassen wollen. Aus welchem Grund auch immer. Manche sagen, bei mir war alles in bester Ordnung, bevor ich Christ wurde. Erst als ich Christ wurde, da ist bei mir der Teufel los. Merke ich, dass mit mir was nicht stimmt. Bis ich Jesus mein Leben gab, vorher war alles, wusste ich gar nicht, ich habe gar nicht gemerkt, dass bei mir das und das und jenes ist. Aber nachdem ich mein Leben Jesus übergeben habe, geht bei mir alles schief. Ich sage vorneweg noch, das ist eine ganze Reihe, ein Block, was ich hier behandle. Also Mittwoch habe ich auch ein Thema behandelt, der Würgeengel. Also viele Menschen werden gewürgt. Sobald sie in der Gegenwart Gottes kommen, sobald sie Gott anfangen zu beten, wenn zwischen ihnen und Gott was nicht stimmt und noch was dazwischen ist, der Teufel lässt einen nicht los. Der würgt. Behindert und dergleichen. Also horch dir diese CD oder die Predigt im Internet an von Mittwoch. Da ist also die Fortsetzung, oder ich mache heute ein Stückchen weiter. Also bei mir geht alles schief, sagen dann die Leute, seitdem ich Christ geworden bin. Trotz aller Anstrengungen, und viele Christen verstehen nicht, warum sich dann ihre Kinder vielleicht womöglich noch von Gott abwenden, seitdem sie Christen sind und seitdem sie mit Jesus gehen wollen und so weiter. Und die rennen dann gerade weg von zu Hause weg, rennen in ihr Verderben, in ihr Ruin hinein. Und die fragen sich, warum habe ich keinen Erfolg? Warum habe ich keinen Erfolg? Andere erleben Gott und nach einer gewissen Zeit stagniert alles. Ihre Beziehung nach einem halben Jahr, drei Wochen oder vielleicht auch einem Jahr und so weiter. Und dann plötzlich haben sie keine Lust mehr, irgendwas hält sie ab, etwas stört sie. Und schließlich fallen sie sogar noch vom Glauben ab. Dann haben sie keine Lust mehr zum Beten, zum Gottesdienstbesuch, dann kommen andere Interessen, andere Freunde und sie werden abgehalten. Wieder andere quälen sich ein Leben lang und ihr Leben ist nichts anderes wie ein Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab. Und dann gibt es Gläubige, die sich jahrelang hinweg mit allerlei Krankheiten rumschlagen, mit katastrophalen Unfällen, egal wie viel sie beten, wie tief ihr Glaube ist, wie viele Gottesdienste sie besuchen und so weiter, selbst wenn sie Heilung mal erleben, aber es gibt keinen Durchbruch. Es gibt keinen Durchbruch. Und ich will dieser Situation nachgehen. In ihrem Leben bleibt immer wieder etwas, und das spüren sie, also wenn ich so Befreiungsdienste mache und frage, bist du wirklich frei? Ja, schon ziemlich, aber es steckt hier noch irgendwo. Also die sind nicht ganz frei. Irgendetwas hält sie zurück. Die Konflikte bleiben, diese uralten Konflikte bleiben, sind ungelöst und sie werden bleiben, solange bis Gottes Offenbarung stattfindet. Da muss etwas passieren, muss Licht in das Dunkle hineinkommen. Dann weiter, unzählige Familien werden geplagt von Geisteskrankheiten, Selbstmorde, Alkoholismus, körperliche Krankheiten, welcher Art auch immer, von Scheidungen, von Inzest und Armut. Und sie schaffen nicht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Diese Probleme beeinflussen nicht nur jetzt den Einzelnen, sondern manchmal sogar ganze Gemeinden. Das ist aus meiner Feststellung. Und ganze Familien, ganze Sippen. Und man fragt sich, was ist da los? Viele Familien sind nur gekennzeichnet von Ehescheidungen. Großmutter ist geschieden, Mutter ist geschieden, Tochter ist geschieden und die Enkelin steht auch kurz vor der Scheidung. Oder es gibt typische verfluchte Familien. Deshalb fragt der Arzt, ist etwas in ihrer Familie Auffälliges, wenn du zum Arzt gehst und ein Formular ausfüllst und so weiter. Manche sind schwerhörig, Großmutter schwerhörig, Mutter schwerhörig, Tochter schwerhörig und Enkelin ist auch schon schwerhörig. Das kann auch so Blindheit sein. Also gibt es verschiedene Funktionen, körperliche Funktionen, das wirkt sich also auf den Körper aus. Oder Sucht. Also das sind alles Symptome. Wir beten, wir machen, wir sind Christen, wir sind geisterfüllt und irgendwie kommen wir nicht raus aus diesem Teufelskreis. Und ich will solchen Leuten heute versuchen, eine Botschaft rüberzubringen, die Gott mir zeigte. Was ich hier bringe, sind Erfahrungen, die Gott mir gegeben hat. Ich möchte diese Erfahrung weitergeben. Ich bezeuge, aber der Heilige Geist muss es dir groß machen, dir verklären und dir helfen, umzusetzen und diese Dinge aus deinem Leben auszuradieren. Die Leute rennen also von Gemeinde oft zu Gemeinde, gerade solche schwer angeschlagene Typen. Also das ist entsetzlich, wenn ich so Berlin angucke, ich bin schon 20 Jahre hier, also ich kenne schon eine ganze Menge Berliner, die sind verletzt und sie laufen mit ihren Verletzungen herum und sind nicht gesund, bis heute nicht. Irgendwo, und es wird nicht besser, es wird immer schlimmer, die sinken immer tiefer. Von einer Gemeinde in die andere, da nehmen sie wieder was mit, was es auch immer ist. Und der Teufel sorgt, dass sie von einer Gemeinde in die andere kommen, denn sie werden von dort wieder beladen und von dort wieder beladen. Und je mehr Gemeinden sie besucht haben, desto bepackter kommen sie dann am Ende zu der Endstation irgendwo hin. Sie gehen von Gottesdienst zu Gottesdienst, vom Altarruf zu Altarruf. Es passiert nichts. Und wenn das bei dir der Fall ist, solltest du die Ohren spitzen und sagen, was ist mit mir los, was ist mit uns los? Du musst die Ursachen, die Probleme finden. Was ist die Ursache? Wo muss man ansetzen zu einer Wurzelbehandlung? Wo muss man in die Tiefe gehen? In Hosea Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, mein Volk geht aus Unwissenheit zugrunde. Mein Volk, meine Kinder, meine Gemeinde, sagt der Herr, geht aus Unwissenheit, die Menschen gehen aus Unwissenheit zugrunde. Wenn du aufmerksam die Bibel liest, wirst du etwas feststellen im Alten Testament und im Neuen Testament. Wenn du dieses mal durchgelesen hast, wirst du feststellen, das ist ein großer Unterschied. Im Alten Testament, das Alte Testament ist voll von Zerstörung, von Schaden, von Krieg, von Gefangenschaft, von Kämpfen, von Leiden, von Krankheiten, von Konflikten aller möglichen Art. Das ist das Alte Testament. Und wenn du dann das Alte Testament aufmerksam liest, warum ist das? Warum? Es ist gut, dass du fragst, warum. Und es haben immer ein und dieselbe Ursache, oder es ist fast ein und dieselbe Ursache für Zerstörung, Schaden, Krieg, Kämpfe, Gefangenschaft, Leiden, Krankheiten und alles Mögliche, was all negativem Zeug ist. Sie haben den Herrn verlassen. Sie haben den Herrn verlassen und sind unter einem Fluch. Der König hat den Herrn verlassen. Das Volk mag noch in Ordnung sein. Das Volk mag noch gottesfürchtig sein. Und darunter gibt es noch Gotteskinder. In Israel gab es noch Haufen Gotteskinder. Aber der König hat den Herrn verlassen. Der Priester hat den Herrn verlassen. Und da kommt das ganze Volk unter einem Fluch. Sie sind vom Weg des Glaubens abgekommen, vom Weg des Gehorsams, sind verführt worden zum Götzendienst oder sie haben sich vermischt mit dem Heidentum. Das sind die hauptsächlichen Ursachen für die ganzen Konflikte im Alten Testament. Im Neuen Testament, da ist die Rede von Erlösung. Da lese ich nicht von Gefangenschaft und dergleichen. Da ist Satan besiegt, es ist vollbracht. Und so weiter. Und nach Galater 3, Vers 13, wir sind erlöst von allen möglichen Flüchen. Also Neues Testament ist Erlösung und alles Testament zeigt, wie man in diese Teufelsküche, in diesem Teufelskreis hineinkommt. In Jesaja Kapitel 5, wir werden so ein bisschen Bibelarbeit machen, Jesaja Kapitel 5, Vers 13 bis 14, da heißt es, darum wird mein Volk gefangen wegziehen aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk wird in Gefangenschaft wegziehen aus Mangel an Erkenntnis. Seine Vornehmen sind Hungerleider und seine lärmende Menge ist ausgedörrt vor Durst. Darum sperrt der Schöhl oder die Unterwelt seinen Schlund weit auf und reißt mit seinem Drachen alles ohne Maß in sich. Also da ist ein Fresser da, der alles so in sich verschlingt. Und die Bibel sagt klar, was die Ursachen sind. Wenn die Kinder Gottes die Sünde nicht erkennen, die Sünde im Volk, in der Nation, und wenn sie sich von der Sünde nicht lösen, weißt du, man kann die Sünde erkennen, das Übel erkennen, und Sünde ist Rebellion gegen Gott. Wenn man das nicht erkennt, geht man zugrunde. Und viele Gläubige merken nicht und fragen sich, warum stehen wir unter dem Fluch? Ich bin doch Kind Gottes. Aber die ganze Regierung, das ganze Land der König, der Priester, der Pfarrer, die Kirche oder was es auch immer ist, steht unter einem Fluch. Und deshalb, wir sind mit hineingezogen und für vieles kannst du nicht. Du kannst nicht, wenn Trockenheit da ist, wenn die Sonne nicht scheint und wenn es jahrelang nicht regnet. Du kannst für die Dürre nichts. Deshalb, wir können für viele äußere Umstände nichts, aber wir sind mittendrin, wir sind ein Teil des Volkes, ein Teil der Nation. Und Gott macht zuerst mal uns selbst für unsere Fehler verantwortlich, aber auch die Oberen, die wir gewählt haben als König oder als Priester, die macht er auch verantwortlich. Und wir sind eigentlich miteinander verquickt. Und das Volk kriegt nicht eine bessere Regierung als das, was es verdient. Wenn unsere Bundesrepublik den Teufel verdient, dann wird es den Teufel kriegen. Und die Leute werden wählen. Und die Leute werden dafür stimmen. Den Antichristen werden sie annehmen, wenn sie das verdienen. Also deshalb, das Volk bekommt immer das, was es verdient. So, ich weiß nicht, ob wir als Deutsche eine gute Regierung verdienen. Mit der Zahl der Abtreibungen in unserem Volk und all dem drumherum, was in unserem Land alles passiert. Die Bibel sagt, geht aus von ihnen, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Am liebsten würde ich auswandern. Du nicht? Ich kenne viele Leute, die am liebsten aus Deutschland auswandern würden. Irgendwo auf einer einsamen Insel, wie Robinson Crusoe. Dort irgendwo ganz allein für mich meine Welt aufbauen. Aber auch da gibt es Probleme. Auch da gibt es den Freitag. auch da gibt es Spannungen und Gefahren und so weiter. Aber die Bibel sagt, geht aus von ihnen, mein Volk. Und ich meine geistlich. Wir sollen uns geistlich von der Sache trennen. Befreiung hat etwas zuerst mal mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit unserem Inneren zu tun. In der Bibel, in Psalm 1, heißt es, sitzet nicht da, wo die Gottlosen sitzen. Und weißt du, wo die Gottlosen sitzen heute? Am Stammtisch vielleicht, aber noch viel mehr millionenweise vom Fernseher. Dort sitzen die Gottlosen und glotzen, in aller Liebe. Dort verbringen sie ihre Freizeit. Dann heißt es weiter, wandelt nicht im Rat der Gottlosen und noch bei den Spöttern sein etc. Die meisten Leute wissen nicht, was Gottlose sind. Gottlose sind nicht Heiden. Gottlose sind Menschen, die irgendwo mal eine Verbindung zu Gott hatten und sich von Gott gelöst haben. Das sind Gottlose. Und Gottlose sitzen nicht in der Kneipe oder am Disco oder vielleicht auch am Fernseher, sondern die meisten Gottlosen sitzen in der Kirche. Evangelisch oder katholisch. Gottlose Menschen, die keine Verbindung haben, sind Gottlose. Egal wie scheinheilig sie sind. Wie trübselig oder ehrfurchtsvoll sie dastehen und Händchen falten oder Händchen ausstrecken. Du findest nirgendwo so viele Heuchler wie in der Kirche. Gott verzeihe mir, wenn ich das sage, aber so ist es. Das höre ich immer wieder. Also die Pharisäer, guck mal den Herrn Jesus. Seine Feinde waren nicht die Heiden. Mit den Heiden hat er keine Probleme gehabt. Im Gegenteil, die Heiden waren gläubig, Samariter und so weiter. Aber die größten Probleme hatten die Superfrommen. Oder eher mit den Superfrommen. Und die haben ihn auch ans Kreuz geliefert. In den organisierten Kirchen und Gemeinden sitzen Haufen Heuchler. Ich weiß, du kannst nicht Amen sagen. Und ich schockiere manche damit jetzt, was ich sage. Heuchler sind die Menschen, die das, ich sage ganz kurz, ich habe zum ersten Mal so richtig entdeckt, was ein Heuchler ist. Ich war in Jugoslawien, da war noch der Tito an der Macht und ich hatte so ein paar jugoslawische Geschwister im Auto. Dann sagen die Leute, mach so, also beim Autofahren, mach so, wie wir in der Regierung machen. Tu den Blinker links raus und fahr rechts. Und immer wieder, wir haben da so einen Spaß gehabt, also was ist ein Heuchler? Ein Heuchler sagt so und tut es anders. Er weiß, was richtig ist und er macht das nicht. Das ist ein Heuchler. Das Richtige weiß er und die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut das nicht, dem ist es Sünde. Du fällst in Ohnmacht, wenn du mal untersuchst, wie die Leute sind. Die gehen am Weihnachten, Ostern oder sonst noch mal ein bisschen zwischendurch in die Kirche, aber dann leben sie, als wenn Gott nicht gäbe. Wenn der König damals Gott diente, war das Volk gesegnet. Diente er Gott nicht, war es verflucht. Und dann kam das ganze Volk in Gefangenschaft. Da kamen Feinde, wurden belagert, wurden ausgeraubt und überfallen. Kamen in großem Stress und Not. Das war die Situation, wo kommen meine Probleme her? Und mein Thema ist, löse dich von unnützen Sachen. Gott hat uns in der Bibel gesagt, was er will und was er nicht will. Und wer sich an diesen Vorgaben hält, ich lege dir heute den Weg des Segens und den Weg des Fluches vor, sagt der Herr. Wenn du dich auf mich verlässt, wirst gesegnet. Wenn du mich verlässt, wirst nicht gesegnet. In 3. Mose 5, Vers 17, da heißt es, und wenn jemand sündigt und irgendetwas von allem tut, du sagst ja, ich weiß gar nicht, was die da machen oder wie das vor sich geht. Und das gibt hier die Antwort, möchte ich dir sagen, auch die, die nicht wissen, die Ahnungslosen, auch die sind betroffen. Und wenn jemand sündigt und irgendetwas von all dem tut, was der Herr verboten hat, hat er es auch nicht erkannt oder weiß es nicht oder wurde es ihm nicht gesagt, er ist dennoch schuldig und soll seine Schuld tragen. Also selbst wenn du nicht weißt, wer daran schuld ist. Selbst die Unwissenheit schützt dich nicht vor den Folgen. Und viele leiden und sie wissen nicht einmal warum. In vielen Gemeinden wird die Wahrheit nicht mehr gesagt, wird die Sünde nicht mehr beim Namen genannt. Sie werden unterhalten, werden bei guter Laune gehalten etc. Aber sie werden nicht mehr aufgeklärt, was der Wille Gottes ist. Wie man heil wird, wie man frei wird, wie man erlöst wird. Wer keine aufklärenden Botschaften hört und das auch nicht annimmt und nicht will. Weißt du, die Leute in der Endzeit werden sich Lehrer aufsetzen, die ihnen was Wunderbares erzählen, Stories von Engelchen, von was weiß ich, irgendwelchen Zeichen und Wundern. Aber die helfen nicht. Uns hilft die Wahrheit, und zwar knallharte Wahrheit. Uns hilft Vollkornbrot. Weiter. Wir brauchen also Vollkornbrot und die klare Wahrheit, und viele vertragen die Wahrheit nicht mehr. Das ist ein Problem, deshalb wird sie auch nicht mehr gesagt. In Jesaja 27, Vers 11, ein hartes Wort über Israel, über das Volk Gottes, über Christen könnte man genau das Gleiche schreiben. Denn es ist ein unverständiges Volk, darum erbarmt er sich nicht über sie. Das Volk, das er sich selbst gemacht und gebildet hat, diesem Volk erweist er keine Gnade, das ist Gott. Und zwar der Grund, weil sie Gottes Wege verlassen haben. Unbarmherzigkeit. Das Volk ist in Ungnade gefallen. Und in Jeremia Kapitel 6, Vers 19 heißt es, höre es, Erde. Das gilt für die ganze Welt. Siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk. Die Frucht ihrer Gedanken ist das Unglück und die Ursache. Das, was sie denken. Und das, was ich denke, das ziehe ich an. Und das, was mein Denken prägt, meine Gefühle prägt, meine Bildung prägt, meine Motive prägt, das ziehe ich an. Die Frucht ihrer Gedanken, die bringt das Unheil, sagt der Herr. Denn auf meine Werke haben sie nicht geachtet und mein Gesetz haben sie verworfen. Jeremia 6, Vers 19. Und dann Hosea 4, Vers 6. Mein Volk. Ich finde es gut, dass der Herr das sagt, mein Volk. Sprich also die Kinder Gottes, spricht Israel, die Juden und die Frommen an. Mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis zugrunde, weil du die Erkenntnis verworfen hast, also abgelehnt, fallen lassen, nicht ernst genommen, so verwerfe ich dich, dass du nicht mehr als Priester mir dienst, dass du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, so vergesse ich auch deine Kinder, also die Resultate, die Ergebnisse. Und siehst du, wo die Probleme herkommen, was die Ursache ist? Wer nicht nach Gott fragt, den lehnt Gott ab. Schrecklich. Und das ist die Ursache für all die negativen Folgen in unserem Leben. Wer nicht nach Gott fragt, sich für Gott nicht interessiert, der erlebt nicht die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Und dennoch ist Gott ein barmherziger Gott. Mein Volk, meine Kinder, meine Gemeinde. Gott liebt uns und Gott möchte uns irgendwie zurückbringen. Und deshalb diese liebevolle Anrede, mein Volk, mein Kind. Gott interessiert sich für die Verlorenen, denn die Verlorenen sind nicht einfach verloren gegangen, sondern die sind verführt, verirrt und wie auch immer dazu zustande gekommen. Und Gott versucht auf einem anderen Weg irgendwie das Volk zur Rückkehr zu bewegen. Und deshalb hat in Johannes 16, Vers 7 der Herr den Heiligen Geist verheißen. Es ist gut, dass ich weggehe, sagt er. Der Heilige Geist wird euer steinernes Herz euch wegnehmen aus Propheten Hesekiel und wird euch ein fleischendes Herz geben. Der Herr wird euch neue Gedanken geben. Der Herr wird euch wieder auf den Kurs bringen, er wird Kurskorrekturen vornehmen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, Vers 13, sagt der Herr, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem Auftrag, sondern in dem, was mein Auftrag ist, was der Vater mir gegeben hat, wozu der Vater mich gesandt hat. Der Heilige Geist, wenn wir Johannes hier lesen, dieses Evangelium lesen, der Heilige Geist deckt die Sünde auf und deckt die Sünde wieder zu. Er wird euch an den Sünden erinnern. Weißt du, es ist einfach. Jesus, vergib mir meine Sünden und ich habe die Vergebung meiner Sünden. Aber dann kommt so das Detail. Wir haben so spezielle Lieblingssünden. Vergib mir alle meine Sünden, das ist okay. Aber dann mit meiner Lieblingssünde, die mag ich, die ist so süß, die kleine, die süße da, die nette. Das ist doch so harmlos. Und gerade diese harmlosen Dinge sind es, die uns nach unten ziehen. Er deckt die Sünde auf. Er zeigt die Flüche, die Bindungen, die Verbindung, die Querverbindung, die Vernetzung. Und er zeigt uns den Befreier, Jesus Christus. Das macht der Heilige Geist. Er befreit dich von unnützen, sinnlosen Dingen, von diesem gottlosen Zeug. Befreit uns von toten Werken. Weißt du, Werke, die nichts bringen. Arbeiten, die nichts bringen. Einsätze, die nichts bringen. Und wir haben eine ganze Menge solcher Aktivitäten. So Luftstreiche. Denk bloß nicht, dass das was nützt. Vielleicht für mich ein bisschen Gymnastik, aber ich werde den Himmel nicht bewegen deswegen. Er befreit uns von den Ursachen, die Probleme bei uns verursachen. Der Heilige Geist ist dieser Aufklärer und dieser Berater, Befreier, der uns sagt, Johannes, weißt du, diese Sache, was du da machst, stundenlang beten, das bringt nichts. Oder dieses ewige Fasten bringt nichts, obwohl Fasten und Beten richtig ist. Aber weißt du, was der Heilige Geist sagt? Dann löse die, die du gebunden hast, an die du ständig denkst und denen nicht vergibst. Deshalb, ich kann dir auch nicht helfen, sagt dann der Herr. Weil wenn du denen nicht vergibst, wie willst du, dass ich dir vergebe? Und so kommt es dann einiges raus, wenn der Herr anfängt, an uns zu arbeiten. Der Heilige Geist hilft uns dabei, den Sprung zu schaffen. Er legt uns den Weg des Segens und er legt den Weg des Fluches vor und sagt, jetzt kannst du dich entscheiden, breiter oder schmaler Weg. Welchen Weg willst du? Deine Erlösung hat schon längst stattgefunden. Und erst jetzt beginnt dann die Detailarbeit als Erlöser. Die Israeliten waren im gelobten Land und im gelobten Land legt er erst den Weg des Segens und des Fluches vor. Nicht in der Wüste und nicht bei der Gesetzgebung, sondern lang danach, als sie drin waren im gelobten Land und als sie schon sich niedergelassen haben und sagte, jetzt passt auf, dass euch nicht so geht wie den Völkern ergangen ist, die hier drin gewohnt haben, die ich vertreiben musste. Sie sind schon über den Jordan gegangen, die haben schon gewaltige Gotteserfahrungen gemacht. Weißt du, wenn es so ein Neuanfänger wäre, dann ist es okay, verstehe ich, den Weg des Segens und des Fluches. Aber das sind für alte Hasen, die schon den Weg längst wissen und kennen und gegangen sind. Und jetzt legt er den Weg des Segens und des Fluches vor. Denn jetzt im Land, als Kind Gottes, das sind noch Gefahren, die auf dich lauern. Oder jetzt ist dieser Fallensteller der Teufel, der dir solche verschiedenen feinen Fallen legt, um dich einzufangen, dich zu verwickeln irgendwo. Und viele Ursachen gibt es für Flüche. Und ich möchte einige heute anschneiden, einige schlimme, einige, die du sagst, das hätte ich noch nie gedacht und bin noch nie drauf gekommen, das hat uns noch niemand gesagt und noch niemand gepredigt, aber Matthäus predigt das. Und er wird es sagen. Und ich nehme mir diese Freiheit, dass ich das euch sage. Weißt du, du bist im gelobten Land und dann kommen die Sünden der Väter zum Vorschein. So dieses ägyptische Denken. Mein Vater hat schon so gemacht. Mein Großvater hat das schon so gemacht. Mein Urgroßvater hat das schon gemacht. Wir übernehmen etwas so in der Familie. Unreine und unheilige Dinge. Das sind die Quellen für die Flüche. Etwas, was wir gar nicht so ernst nehmen. Verfluchte Objekte. Ich denke nur, der Aachen hat einfach so etwas eingesteckt da von Jericho und mitgehen lassen. Und wir lassen auch manchmal einiges mitgehen. Weißt du, diese Dinge, die so mitgegangen sind, die plötzlich fangen die an zu predigen. Ich bin gestohlen. Aber nicht nur das. Das ist unter Bann. Das ist verflucht. Bitte rührt nichts Unreines an. Nichts Verbanntes. Nichts Verbotenes. Also was Gott verboten hat, rührt nicht an. Wer sich mit Verfluchten abgibt, kommt in einen Fluch. Ich denke nur, die Geschichte mit den Gibeoniter, da kommen doch die Kerle verkrummt und durchlaufende Schuhe, durch zerrissenen Kleidern, trockenem Brot und sagen, wir kommen von weit her, könnten wir nicht mit euch einen Bund schließen? Wir haben gehört, was der Herr alles getan hat in Ägypten. Und weißt du, dieses Gesindel wohnt um die Ecke, die Gibeoniter. Und die waren den Israeliten ein großes Problem, ein Verhängnis war das. Die kamen um die Ecke und die wurden so schön reingelegt. Der Teufel versteht, wer dich reinlegt, durch Täuschung. Und dann kommt die Enttäuschung. Diese Flüche. Gebrochene Bündnisse. Gott hat gesagt, verbinde dich nicht mit den Leuten des Landes. Aber was machst du? Ständig schließt du da so Pakte, Friedensverträge, schwörst und so weiter. Und Josua hat geschworen, obwohl er mit dem Herrn wandelte, obwohl er mit dem Herrn lebte, hat nicht den Herrn gefragt, als er mit den Gibeonitern einen Pakt, einen Bund schloss. Weißt du, wir fragen oft nicht den Herrn. Ach, die kommen von diesen armen Teufel, die kommen von so weit her. Also, die lassen wir an. Wir greifen sie nicht an. Wir tun ihnen nichts weh. Und so weiter. Und wir fragen nicht den Herrn. Und da kommen wir unter Flüche, wenn wir den Herrn nicht fragen. Herr, soll ich mich mit diesen Leuten da abgeben? Soll ich mich mit dem Mann, mit der Frau oder mit dem Geschäft da abgeben? Und wir sollten den Herrn fragen, viel mehr den Herrn fragen in unseren Entscheidungen. Vor allem, soll ich das und das austragen? Oder soll ich dort und dort hingehen? Frag den Herrn. Die meisten Leute sind blind, weil sie den Herrn nicht fragen. Und Gott würde uns antworten, wenn wir ihn fragen würden. Aber die Gibeoniter, die kamen, die haben die getäuscht. Und Satan versucht uns zu täuschen. Und das merkst du manchmal gar nicht. So raffiniert eingefädelt, wie diese Geschichte mit Gibeon. Wie kommt man da noch unter dem Fluch? Was sind die Quellen der Flüche? Anbetung dämonischer Geister? Oder wenn man Satans Gebiete berührt und sich mit ihm einlässt, nach den alten Altären fragt, wir haben die Phönizier da ihren Gott angebetet, wir haben die Griechen ihren Gott angebetet, wir haben die Römer da ihren Gott angebetet, wir haben die alten Germanen da ihren Gott angebetet. Und dann diese Altäre aufbaut, ausbuttelt, aufbaut und aufstellt und womöglich so ein riesiges Gebäude noch hinstellt, wie bei uns Pergamonaltar und dieses Museum und dann zum 7. Weltwunder erklärt. Wie kommt man unter Flüche? Auch eine Sache, dass die meisten Christen das nicht bedenken, wenn man gegen Satan kämpft und keinen Auftrag hat. Wenn man gegen Satan kämpft und keinen Auftrag hat, ohne ausdrückliche von Gott gesandt, von Gott befähigt worden, von Gott befugt worden, von Gott ausgerüstet worden. Wenn man auf unreinem und verfluchtem Land lebt, unreine Gegenstände in die Hände nimmt und sich damit schmückt und sich behängt, als Schmuck, Schatz von Troja. Ich denke nur, das sind so verschiedene Dinge, was hier auffällt. Oder Ausübung durch dämonischen Rituale, durch Zeichnungen des Okkultismus. Dazu gehört Davidstern, Hakenkreuz, Nazi-Filme. Wenn man diese Dinge anguckt, muss man sich nicht wundern, wenn man dann unter den Bann kommt. Oder Buddha-Figuren, afrikanische Masken. Ohne dass man diese Dinge benutzt, du bringst Dämonen ins Haus. Oder durch Geschenke, die du bekommst von irgendwoher, oft aus dem Ausland, weiß gar nicht, was du dir einhandelst. Das ist ein Virus, geistlich gesprochen. Oder durch Teilhaben am Essen, die Götzen geweiht sind. Im Pergamonmuseum gleich nach der Wende, kurz nach der Wende, da war noch die Mauer, da gab es noch keine Vereinigung. Da fand ein Mahl statt, Resurrection, Auferstehung. Prominente Leute aus Wirtschaft, Kultur und so weiter waren eingeladen im Angesicht des Pergamon-Altars. Auferstehung, dieser hellenistische Geist kommt wieder hoch und tatsächlich nur spezielle Leute. Das war ein besonderes Götzenmahl im Angesicht des Götzenaltars. Demeter gehört dazu. Götzenopfer essen. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 14. Da ist Pergamon, die Gemeinde in Pergamon. Aber ich habe etwas gegen dich, sagt der Herr zu der Gemeinde. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Biliams festhalten. Biliam lehrte damals Balak, er sollte die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht war, und Unzucht zu treiben. Weißt du, eigentlich uns Christen, Götzenfleisch ist bedeutungslos, aber hier diese Verführung, etwas zu tun, das den Götzen geweiht ist. Es gibt, ich habe ja am Mittwoch gesagt, es gibt keine Götzen, es gibt nur Götzendiener. Götzen gibt es keine, vergiss es. Es ist alles nur Ramsch und Lump und Klump und Stück Eisen, Stück Stein, Stück Holz. Aber die Menschen, die das anbeten, die das anhimmeln, die machen das zum Götzen. Für die wird es ein Götze und etwas, was den Götzen geweiht ist. Also Biliam zwang oder lehrte, sich zu vermischen, die Israeliten, und das war der Untergang Israels. Oder der Gemeinde zu Thyatira, sagt der Herr, da gab es verschiedene Strömungen, und da einige dieser Strömungen waren, dass sie Götzenopfer essen. Was ist Götzenopfer? Und hier, die Leute wurden angeleitet, Götzenopfer zu essen, sich der Welt gleichzustellen, also genauso zu genießen wie die Welt. Oh, wunderbar, habt ihr gespielt, Theater oder Pantomime. Ich habe nichts gegen diese Dinge, aber ich will nur eines sagen, das ist was Götzenfleisch essen, sich an Dinge erfreuen, die eigentlich der Welt geweiht sind. Zauberflöte. Und die Zauberflöte ist nichts anderes als eine pure Einweihung ins Freimaurertum. Und da, ich weiß gar nicht, wie die Leute sich begeistern können, sich erfreuen können an so einem Götzenfleisch. Oder dieselbe Musik zu hören, wie die Welt hört. Die gleiche Mode zu tragen, wie die Welt. Sich der Welt gleichzustellen. Die Bibel sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Da kommen wir unter dem Fluch, durch die Vermischung mit der Welt. Dasselbe zu fabrizieren wie die Welt und denken, wir könnten damit die Welt erreichen und ihren Segen sein. Das sind kleine Dinge. Die kleinen Füchse sind es nach der Bibel, die den Weinberg verderben und wo Satan Anrechte über Menschen bekommt. Aber weiter noch, wie kommen wir unter dem Fluch? Hass, Neid, Eifersucht, das bringt uns in den Bann Satans und dadurch bekommt Satan Kontrolle über uns, dass wir nichts mehr anderes mehr denken können, wenn die mir allein über die Straße läuft. Neid. Und dann beten wir, Herr, strafe sie. Lass Feuer vom Himmel fallen. Weißt du, und das ist, wie Satan zu uns einsteigen kann, wie er uns krank machen kann. Dann weiter, wie kommen wir unterm Fluch? Wir haben eine ganze Liste. Aber ich zeige auch nachher den Weg raus. Indem wir satanische Einsegnungen bekommen, dass wir Satan unsere Kinder weihen. Da fängt es schon an. Jugendweihe drüben im Osten gehört dazu. Jugendweihe. Die Jugendlichen wurden dem Kommunismus geweiht. Und ich habe jetzt noch etwas Schweres euch zu sagen. Ich hoffe, dass ihr nicht wegläuft und noch hier bleibt und mich lieb habt. Die Verständigen werden verständig und die Unverständigen werden noch unverständiger. Und das Thema ist Kindertaufe. Kindertaufe ist ein Ritual, hat mit Gott und Bibel und Jesus und Christentum nichts zu tun. Kindertaufe ist ein heidnisches Ritual. Kinder werden Dämonen geweiht. Evangelisch oder katholisch spielt hier keine Rolle. Denn sitzt nicht, wo die Ungläubigen sitzen. Da lassen Gläubige und Ungläubige Kinder taufen. Und dann werden sie Mitglieder einer Kirche, einer Organisation. Kindertaufe ist Götzendienst. Ich werde vielleicht morgen noch, ich habe die Zeit nicht dazu groß einzugehen, durch den Gott Moloch durchs Feuer gehen, so ein Brandmal den Kindern aufzudrücken und die sind geimpft, die kriegen Christentum nie mehr wieder. Billy Graham hat gesagt, die Kindertaufe vollzogen haben, die sind geimpft gegen Christus und Wiedergeburt und neuem Leben, die werden das nie mehr kriegen. Ich bin ja Christ, ich bin ja getauft. Ich bin ja fromm. Warum soll ich mich bekehren? Da werden Kinder, ohne dass sie überhaupt gefragt werden, in eine Organisation aufgenommen, geweiht, gleich in den Dienst Satans gestellt und bleiben dort für den Rest ihres Lebens und müssen, wenn sie austreten möchten aus der evangelischen oder katholischen Kirche, extra zum Standesamt gehen und womöglich noch einige Euro bezahlen, um auszutreten. Das heißt also, du wirst aufgenommen in die Kirche, ohne gefragt zu werden, aber wenn du raus willst, musst du Geld bezahlen sogar und noch musst zum Amt gehen. Das ist also eine Amtsfrage. Und das ist, wie du unter einen Bann kommst. Viele durchschauen das nicht, sind wütend, wenn man darüber spricht. Sie werden automatisch zu Christen gemacht. In der Bibel heißt es, tut Buße. Lasse sich ein jeglicher taufen zur Vergebung der Sünden und so weiter. Ein Kind, wo noch nicht Papa und Mama sagen kann, sollte die Voraussetzungen für Christentum aufbringen. Buße tun, Sündenerkenntnis haben und so weiter. Kann noch nicht einmal richtig sprechen. Aber der Teufel versucht, Kinder so schnell, so früh wie möglich zu vereinnahmen. Welchen Argumenten auch immer. Unbewusst werden hier Kinder Satan und Dämonen und Götzen geweiht. Und das geht über Generationen hindurch. Ich will dir die Wirkung solcher paar Wassertropfen sagen, was es für eine Wirkung hat auf die getauften Babys, wie dieser Fluch sich auswirkt. Ich nehme Matthäus Kapitel 25, Vers 24 und 25, das ist die Sache mit Pilatus, der Jesus verurteilen soll und er weiß, das ist nicht richtig. Seine Frau hat gesagt, hat mit diesem Heiligen nichts zu schaffen. Und als er Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten hier. Seht hier. Und das ganze Volk antwortete, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Und diese Bitte und diese Handlung hat sich aufs Judentum in den letzten 2000 Jahren ausgewirkt wie ein Fluch. Ist ein Fluch. Sie haben diesen Fluch angenommen. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Juden wurden verfolgt, gemetzelt, vergast. Und alles nur, weil ihre Väter damals gefordert haben, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Und weil sie damals das so akzeptierten, und der Jude wird bis heute verfolgt, vergast, du hast es auch jetzt aus Persien gehört und so weiter, Israel muss weg, tot den Israelis. Da ist etwas dran, das ist ein Fluch. Und dieser Fluch wird bleiben, bis sie Jesus Christus anerkennen, bis Jesus diesen Fluch wegnimmt. Jeder Jude steht unter diesem Fluch bis heute, da nützt der Staat Israel nichts. Dieser Fluch ist nicht entfernt worden bis jetzt. Und erst wenn der Jude Buße tut für die Sünden seiner Vorfahren, was die damals gesagt haben, was den Tod Jesu brachte und verursachte, dass wir dann Heil und Heilung über dieses Volk oder den einzelnen Menschen bringen. Der Heide Pilatus hat seine Hände reingewaschen. Der Fluch ist über die Juden geblieben. Aber jetzt sind die Heiden dran. Und ich habe auch für die Heiden ein Wort, was Gott mir gezeigt hat. Ich will nur zeigen, wie sich dieser Fluch auswirkt auf Generationen. Wir sprechen Generationsfluch, dritte und vierte Glied, vergiss das. Das geht tausend Glieder hindurch. Weil der Teufel versucht, die Menschen festzunageln. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Und dieser Hass gegen Jesus bei den Juden. Aber dann die Heiden, die heidnischen Nationen. Ich habe die Geschichte mit beschäftigt, ich habe das Buch von Keller gelesen, der das Buch geschrieben hat. Und die Bibel hat doch recht. Und sie wurden zerstreut unter alle Länder. Das ist ein ganz dickes Buch. Habe ich diese Tage mir so die Mühe gemacht, durchzulesen. Die Judenverfolgung in Europa und weltweit. Juden wurden überall verfolgt und ganz besonders von Christen, getauften Christen. Getauften Christen, Satan geweihten Leuten, auf Deutsch gesagt, in aller Liebe. Und die haben sich als Aufgabe gemacht, sich an das Blut Jesu zu rächen. Ganz besonders die katholische Kirche. Bis heute Gottesmörder. Und wie viel jüdisches Blut wurde vergossen und der Teufel hat nachgeholfen, dem Fluch das zu zementieren und zu vollenden. Wie sich das auswirkt, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Weißt du jetzt, die Juden haben ihre Schuld. Und sie haben das bekommen, was sie gerufen und gewollt haben. Aber jetzt kommt noch etwas. Wie geht's weiter? In erster die Wirkung des Blutes. Gott hat ein Zeichen an den Juden gemacht. Nicht antasten. Sie haben das gewollt. Sie kriegen das. Aber jetzt weh der Generation, weh dem Volk, weh den Menschen, die sich jetzt am jüdischen Blut vergreifen. Am jüdischen Menschen vergreifen. Und da ist mir etwas ganz groß geworden in 1. Mose 4, Vers 15. Der Kain hat seinen Bruder umgebracht. Es ist genauso schlimm, wie die Juden Jesus umgebracht haben. Der Kain hat seinen Bruder umgebracht. Und darum soll jeder, heißt es hier, 1. Mose 4, 15, darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfache Rache bekommen oder verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Gott machte an den Juden ein Zeichen. Deine Vorfahren, unsere Vorfahren haben die Juden verflucht, die Juden erschlagen, die Juden vergast. Und weißt du, was dem blüht, der das am jüdischen Menschen vollbringt? Siebenfache Rache. Wir wundern uns, warum Menschen leiden. Das Blut Abels, das Blut der Juden schreit zum Himmel. Die haben Jesus gekreuzigt. Aber Jesus hat für die Juden gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Jesus hat für seine Volksgenossen gebetet, er hat ihnen vergeben. Aber wir haben uns an den Juden vergriffen und siebenfache Rache. Alle europäischen Nationen sind hier schuldig geworden, vor allem die christlichen Völker, ohne zu wissen, was sie tun. Und weißt du, in 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis 3 von Abraham ist die Rede hier, und dass seine Nachkommen gesegnet sein sollen. Und dann heißt es, und er sagt, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und alle, die Juden verfluchten, vergasten, verjagten, beraubten oder was sie auch immer taten, die sind alle unter dem Fluch. Ob sie daran glauben oder nicht. Ganz besonders die Großkirchen, die haben sich ganz besonders dort vergriffen. An ihren Händen klebt jüdisches Blut, ganz besonders an der katholischen Kirche Jahrhunderte hindurch. Aber nicht nur, und jetzt halte ich fest, auch die Protestanten sind nicht unschuldig. Selbst Luther gab den Protestanten grünes Licht und das Handwerkzeug dazu zur Judenverfolgung, zum Abbrennen von Synagogen. Ich lese nur aus ein paar Gedanken so aus den Tischreden Luthers. Luther sagte, dass man ihnen, also den Juden, verbieten muss, öffentlich Gott zu loben, zu danken, zu beten und zu lehren bei Verlust des Leibes und Lebens. Wörtlich. Luther. Oder weiter sagt Luther, wenn ich könnte, ich würde ihn, also den jüdischen Mitbürger, niederstrecken und in meinem Zorn mit dem Schwert durchbohren. Luther. Oder weiter. Diese taugen nicht zu uns, Ausplünderer sind keiner Gnade und keines Mitleids wert. Was hat der Herr Jesus getan mit dem jüdischen Volk? Und Lukas 19, 42, und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem und er weinte über sie. Das ist eine christliche Gesinnung, nicht Luther, was er hier verzapft. Und so weiter und weinte, und wenn du auch könntest erkennen und würdest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, annehmen, aber das ist deinen Augen verborgen. Jesus weinte und er hat nicht so dummes Zeug geredet. Martin Luther fordert auf, jüdische Häuser und Versammlungsorte zu vernichten und Hitler hat sich darauf berufen und sagt, wir tun nichts anderes, als was wir gelehrt worden sind von unserem Reformator. Und Luther hat gesagt, dass man ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecke, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Was hat Jesus getan in Lukas 13, 34? Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küklein? Nichts von diesem zerstören. Weißt du, Liebe. Aber du siehst, was in der Kirche zu Hause ist, und das wird durch die Taufe weitergegeben. Du kommst in diese Organisation hinein und wunderst dich, warum du unter dem Fluch bist. Martin Luther erhebt seine Lehre, Protestantismus, und erklärt sich selbst zum Richter der Engel sogar. Und er sagt, ich will meine Lehre ungerichtet haben von jedermann, auch von allen Engeln, denn ich bin mir gewiss, ich will durch sie, euer und auch der Engel, Richter sein, wer meine Lehre nicht annimmt, der möge auch nicht selig werden. Ich frage mich manchmal, ist der Mann nicht wahnsinnig geworden? Selbsterhöhung. Martin Luther sagt weiter, mit seinem Kollege Melanchthon stimmt ihm dazu, ungetaufte Säuglinge sind von ewiger Verdammnis bedroht, Gegner der Säuglingstaufe sollen getötet werden und hat die Wiedertäufer alle verdammt und manche ersaufen lassen. Können die Geschichten erzählen, keine Zeit dazu, auch keine Lust. Martin Luther droht Bürgern, die nicht verraten, wenn jemand ohne amtskirchlichen Auftrag predigt, also freie Gemeinde etc., mit der Todesstrafe. Martin Luther fordert die Fürsten auf, die aufständischen Bauern zu töten. Solchen wunderlichen Zeiten sind wir jetzt, dass ein Volk den Himmel eher mit Blutvergießen verdienen kann, denn anders sonst durch Beten. Steche, schlage, würge hier, wer da kann. Bleibst du darüber tot, wohl dir, einem seligen, das ist aus den Tischreden Luthers alte Ausgabe, bleibst du darüber tot, wohl dir, einen seligeren Tod kannst du nicht mehr erlangen, denn du stirbst im Gehorsam gegenüber dem göttlichen Wort und Befehl. Das sind die Al-Qaida und die Moslems-Aufrufe der Terroristen auch nicht besser wie dieses hier. Und einige der Bauerführer wurden vom Luther selbst unter seinem Auftrag kopfüber aufgehängt und dann langsam mit der Säge vom Hodensack bis zum Bauchnabel abgesägt, bis sie dann unter grausamsten Qualen verreckten. Und dann werden Kinder in diese Organisation aufgenommen durch die Kindertaufe, ohne gefragt zu werden. Und dann soll es gut gehen und dann soll Gott die Nachkommenschaft segnen. Denn in der Bibel ist es interessant, und deine Nachkommen und deine Kinder. Wer sich dann noch lutherisch taufen lässt, da kommt automatisch unter den Bann, dass er weiß, selbst wenn das 500 Jahre schon zurückliegt. Wir sehen ja bei diesem Pilatus, es lag, bis heute gilt es, ich bin rein, ich bin unschuldig und der Jude wird weltweit gehasst. weil das die Folge ist, bis sie sehen, in wen sie gestochen haben. Und Gott sagt, geht aus von ihnen, mein Volk. Wer geistlich erfolgreich leben will, kann nicht in den Großkirchen bleiben, der muss konsequent den Rücken kehren, denn du merkst automatisch, dann bin ich frei, dann fällt mir eine Last ab. In dem Moment, wo du dieses Gesindel, dieses gottlose Gesindel verlässt. Wer geistlich also wachsen will, muss das tun. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 17, darum geht aus von ihrer Mitte, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, ich werde euch dann annehmen. Oder in 4. Mose 16, 26, und er redete zu der ganzen Gemeinde und sprach, weicht von den Zelten dieser gottlosen Männer, einschließlich Martin Luther, und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in all euren Sünden und ihren Sünden. Viele wissen nicht, wie Dämonen zu einem kommen, haben keine Ahnung. Die wundern sich, warum habe ich kein Siegeslicht? Und ich bete, ich faste, ich mache, ich tue es. Warum geht es mit mir nicht vorwärts, kein Ruck? Wie sind die Dämonen zu mir gekommen? Deshalb, eigentlich jeder, der atheistisch aufgewachsen ist, kann Gott danken. Wirklich. Der kann mit null anfangen, der sagt, ich habe mich aber trotzdem, als Jugend war ich unter den ganzen Fälle Franz aus, auch von dort. Man ist nicht ungeschoren, auch die Heiden. Die haben ihren Götzendienst gehabt. Wenn wir mit Gott im Reinen in Übereinstimmung kommen, dann können wir wieder gesegnet werden. Die Bibel sagt, dass alle Götzen Dämonen sind. Alle Götzendiener dienen Dämonen, sind mit Dämonen infiziert. Und deshalb Jesus und die Dämonen vertragen sich nicht, was es auch immer ist. In 2. Mose 20, Vers 4 bis 5, du sollst kein Götterbild machen, du sollst nicht vor ihnen niederfallen und ihnen nicht dienen. Ich habe hier einen Skandal mal in Berlin gehabt. Einige, die schon länger hier sind, wissen es. Ich war im Frohnau im Buddha-Tempel eingeladen zu einem Interview. Und dann musste ich meine Schuhe ausziehen. Und ich habe gesagt, nee, ich ziehe Schuhe, wenn ich zu Geschwistern komme und die schönen Teppich haben, das mache ich. Aber vor einem Götzen ziehe ich keine Schuhe aus. Und dann hat das Fernsehen so ein Theater gemacht. Warum zieht der Herr Matutis keine Schuhe aus? Und ich habe dann gesagt, ich ziehe vor einem Götzen keine Schuhe aus und so weiter. Die Leute haben dann vergessen, das Interview, das ging nur noch um Schuhe ausziehen. Ich ziehe keine Schuhe vor Götzen aus und ich beuge mich auch nicht vor Götzen. Und ich respektiere diese Götzen nicht. Die sind für mich wie Stein, wie ein Klotz. Da sitzt dieser dicke Fette. Buddha, ich lasse Buddha als Mensch, als er lebte, was er da tat, seine Werke, ist es okay, da lasse ich dahingestellt. Aber diese Verehrung, weißt du, es gibt so viele Leute, die verehren dann Menschen. Sie dienten Gott zu ihrer Zeit. Moses diente Gott zu ihrer Zeit. Die eherne Schlange war ein Mittel von Gott zu seiner Zeit und so weiter. Und so viele Pastoren zu verehren, Evangelisten zu verehren, die schon tot sind, das ist Sünde, das ist Götzendienst, das ist Totenkult. Die dienen, wenn ich mal tot bin, lass mich tot sein. Denkt nicht mehr daran und dankt Gott, dass er da gewesen ist, dass er nicht mehr da ist und wir werden uns in dem Himmel wieder treffen. Aber das ist, wir sollen aufhören, Totenkult betreiben. Buddha, David, Moses, wir haben Abraham als Vater. Und dann, was sagt Jesus das alles? Also du sollst dich nicht niederwerfen. Israel sollte die Altäre verbrennen und niederreißen, damit sie nicht unter Dämonen kommen. In 5. Mose 8, Vers 19 bis 20, wenn ihr anderen Göttern nachläuft, dient und ihnen dient und so weiter, euch vor ihnen niederwirft, werdet ihr umkommen und der gleiche Fluch und die gleiche Verdammnis, den ich über sie brachte, werde ich über euch bringen. Paulus, als er nach Ephesus kam, Apostelgeschichte 19, 18 bis 20, die Leute dienten dort Dämonen, die waren getauft auf den Namen Jesus. Und Paulus hat gemerkt, bei den Leuten stimmt was nicht, da stimmt was nicht, da geht es keinen Ruck vorwärts. Und dann sagt er, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, dass ihr gläubig wurdet? Er sagt, wir haben noch nie was gehört vom Heiligen Geist. Die ließen sich nochmals taufen, wurden echt. Und als vor der Taufe in diesem ganzen Rahmen, da verbrannten sie die ganzen Zauberbücher. Und da ist eine ganze Menge zusammengekommen, was an okkultem Zeug da war. Du siehst also, wenn wir uns nicht lösen, dann kaufen wir alle möglichen Zauberbücher. Unsere Bibliothek ist voll von Magie, Esoterik und Aberglauben und sonst noch was. Und so weiter. Und dann heißt es weiter, da lese ich, zahlreiche von denen, die Zauberei getrieben hatten, von den Getauften, also nicht den Ungetauften, sondern den Getauften, trugen die Bücher zusammen, verbrannten sie vor allen. Und so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich als kräftig. Sogar Zeichen und Wunder waren das Ergebnis. Plötzlich, als sie damit aufräumten, und hier in der Endzeit sorgt der Teufel, dass so viel alles zusammenkommt, die Wiedererweckung des Okkulten ist so groß heutzutage. Da werden dämonische Götzen wieder ausgegraben, ein Museum, ein Haus gebaut und dann kommt der Fluch. Und auch wir haben diesen Fluch hier in Deutschland hautnah pur erlebt, halbiert und geviertelt. Das Land war halbiert und geviertelt. Das sind die Auswirkungen des Fluches. In 1. Korinther 3, Vers 16, da heißt es, ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid der Tempel Gottes. Und die Dämonen versuchen gerade bei dir ranzukommen. Diese Dämonen, die dort im Meer ersoffen sind, die dort zerstört worden sind, die versuchen wieder hochzukommen und die werden an dir sich ranmachen. Ihr seid der Tempel Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, dass der Heilige Geist in euch wohnt oder beziehungsweise wohnen sollte? Und dann heißt es, und wer den Tempel Gottes verdirbt, entweiht, den wird auch Gott entweihen und verderben. Womit kann man den Tempel Gottes verderben? Mit Götzen, mit Dämonen, mit falscher Religion, mit Sünde, mit Gräuel. Jeder Christ ist ein Tempel Gottes, jeder Gläubige. Und jetzt soll er gucken, ich löse mich. Und wo wir hier auf Erden uns lösen, sind wir auch im Himmel gelöst. Und jeder Gläubige ist zur Verherrlichung Gottes geschaffen. Und in jedem Gläubigen soll der Heilige Geist wohnen. 1. Korinther 3, Vers 9, ihr seid Gottes Bauwerk, ihr seid sein Werk. In 1. Korinther 6, Vers 19, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ihr seid nicht mehr euer Eigentum. Ihr seid mit einem hohen Preis erkauft und ihr seid zur Verherrlichung Gottes. Und dann Vers 16, 2. Korinther 6, Vers 16. Und was für eine Übereinstimmung hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht Kirche und Reich Gottes, Ekklesia, die Herausgerufene. Und jedes Kind, das getauft wird, jedes Baby, das getauft wird, hat ein Brandmal, unsichtbares Brandmal in der unsichtbaren Welt. Und er muss von diesem unsichtbaren Brandmal gelöst werden. Du glaubst gar nicht. Das ist genau verheiratet. Ob du jetzt Ring trägst oder keinen Ring trägst, wenn du verheiratet bist, verheiratet. Und wenn du der Staatskirche gehörst, und wir sprechen von Staatskirche, Volkskirche, du gehörst nicht Christus und du gehörst nicht dem Reich Gottes, du gehörst dem Staat und dem Volk. Volkskirche oder Staatskirche, Staatschristentum, hat der Konstantin eingeführt. Der Tempel Gottes wird verdorben, wenn ein anderer Gott, ein anderer Götze die Herrschaft in deinem Leben bekommt und hereinkommt, indem du anfängst zu dienen. Ich bin katholisch, bin evangelisch, bin lutherisch. Alles, was die Anbetung fordert, ist Götzendienst. Alles, was geehrt werden möchte, ist Götzendienst. Und so kommen wir unter Flüche. Löse dich von unnützen Sachen. Das ist meine Botschaft heute Abend. Und das ist alles unnützes Zeug. Das, was Gott nicht verherrlicht, ist Götzendienst. Alles, was das Sagen haben möchte in deinem Leben, ist Götzendienst. Wir Katholiken, wir Protestanten. Alles, was dich bestimmen und kontrollieren möchte und über dich verfügen möchte. Deine Kirchensteuer abzieht. Und das ist, du siehst nachher die Auswirkung. Die versuchen, dich zu beherrschen. Und alles, was dich zwingt, ist Götzendienst. Und die Bibel sagt, der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen und den Tempel Gottes entweihen. Wir warten manchmal, bis der Antichrist kommt, aber meines Erachtens sitzt er schon längst da. Ist schon da. Die Götzen halten dich von Gott ab, dass du nicht mehr den lebendigen Glauben an Gott bekommst und nicht durchkommst. Deshalb, du bist schon ziemlich weit, du erreichst schon sehr viel, du hast schon so viel erhört, gehört und so weiter. Aber du siehst, sobald an elementare Fragen kommt, wie die Taufe, ist der Teufel los. Ich habe eine Katholikin, eine Religionslehrerin in Süddeutschland, habe gepredigt. Ich habe gesagt, Schwester Barbara hieß sie. Schwester Barbara, du musst dich taufen lassen, eine Religionslehrerin. Nein, ich bin katholisch und wenn ich mich taufen lasse, meine Mutter wird sich im Grab umdrehen und hat sich geweigert zu taufen. Ich habe gesagt, gut, ich muss dich ja nicht bekehren, ich habe ja nur dir gesagt, was der Wille Gottes ist und ich bin gerade da und ich könnte dich taufen, wenn du willst. Okay, nicht, es kam nicht. Eines Morgens kommt die Barbara angerast. Bruder Matthäus, bist du noch da? Ich habe gesagt, ja, wo brennt's? Was fehlt denn so früh? Ich möchte getauft werden. Ich habe gesagt, was? Das glaube ich nicht. Doch, ich möchte getauft werden. Du willst getauft werden? Warum? Und dann hat sie mir etwas erzählt. Sie hat einen schrecklichen Traum heute Nacht gehabt. Und dieser schreckliche Traum hat ausgelöst, dass sie schnell, noch heute getauft werden müssen. Sie hat Badezeug dabei und wir können sofort zum Baggersee fahren und getauft werden. Und heute Morgen. Und sage, wieso denn? Sie wäre in der katholischen Kirche, bei der Messe am Hochaltar. Und irgendwie dreht sie sich um, die ganze Kirche voll aufgehängter Leichen. Denkt, das gibt's nicht. Und ich bin die Einzige, die noch mit beiden Beinen auf dieser Erde steht. Und guckt sich um, bückt sich, alle aufgehängt, also alle hängen, als alles Leichen. Und die ist auf alle vier rausgekrochen und sagt, ich war so froh, dass ich aufgewacht bin und dass es nur ein Traum war. Gott hat zu mir geredet, ich will getauft werden. Gott muss manchmal uns überzeugen, dass wir aus diesem Fluch, aus diesem Bann, aus diesem Leichenhaus herauskommen. Freiwillig kommst du nicht raus, es sei denn, Gott holt dich mit Macht, mit seinem Heiligen Geist heraus. Nur da, wo Gott wohnt, ist der Tempel Gottes, da, wo der Herr sich offenbaren kann, wo der Herr reden kann, wo der Herr wirken kann. Und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen, das ist also meine Feststellung, kein Problem. Der Tempel Gottes, das bist du und wir sollen heilig sein. Wir sollten niemand gehören als Jesus allein. Niemand anders gehören. Wir sollen seine Stimme hören. Wir sollen mit ihm verbunden bleiben und so weiter. Und alles andere muss draußen sein. Wenn wir beten, die Tür zumachen und niemand darf reinkommen und dazwischen funken. Der Tempel Gottes hat keine Gemeinschaft mit den Götzen, sagt Paulus. Mit Dingen, die Gott ablehnt, die Gott entehrt, die Gott herabwürdigt, Gott missachtet. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Also wer ein Tempel Gottes sein möchte, der muss sich von allem trennen, ob es ihm passt oder nicht. Austreten. Und vor allem aus Organisationen austreten, die nicht göttlich sind, sein können, beim besten Willen nicht. Also ich würde mich nicht versündigen, denn gerade das Luthertum hat sich so versündigt an den Juden, wie keine, auch natürlich katholische Kirche auch, aber Luther insbesondere hier, unser deutsches Volk. Ich verstehe das gar nicht manchmal, wie manche da gute Lutheraner sein können und Luther noch in den Himmel heben können. Luther hat die Bibel übersetzt, aber das ist nichts Besonderes, die Bibel zu übersetzen. Vor ihm gab es schon 28 andere Bibelübersetzungen. Also, er hat nur den Bestseller geschrieben. Also, Leute, wir müssen korrekt sein. Flieht dem Götzendienst, 1. Korinther 10, Vers 14. Renn weg, halt dich da nicht groß auf. Und dann frag mich, wie dienen sie da Gott und so weiter. In 1. Johannes 5, Vers 21, sie hielten sich dem Götzendienst konsequent fern, die ersten Christen, die waren konsequent, die haben gesagt, nein, nicht mal eine Rose, dass wir da hinlegen zum Kaisers Füßen. Und wir sollten uns hüten, dass wir nichts tun, was Gott nicht befohlen hat. Kindertaufe wirst du nicht in der Bibel finden. Bei uns in meiner Gemeinde hat ein Bruder eine ganz tolle Idee gehabt, der schreibt ein Traktat über die Kindertaufe und sagt, ich bin ganz schnell fertig. Und habe gesagt, ja, ich möchte das Traktat sehen, bevor du das druckst und verteilst. Dann hat er vorne hingeschrieben, was sagt Gott, was sagt die Bibel über die Kindertaufe? Und dann hat er da leere Seite und da leere Seite gelassen und hinten leere Seite gesagt. Und die Leute standen da, was sagt Gott über die Kindertaufe? Nichts, alles leere Seite. Das war nur Spaß, was er da gemacht hat, aber was sagt Gott über die Kindertaufe? Nichts. Unschuldige Kinder werden dem Reich Gottes entrissen. Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Wir Kinder Gottes sollen unsere Kinder segnen und wir können die Kinder nicht genug segnen, aber die Kindertaufe ist kein Segen. Die Kindertaufe ist eine Vereinnahmung der Kinder, die werden Christen. Die gehören zum Volk Gottes oder evangelisch-katholisch, Volk Gottes nicht, Reich Gottes nicht. Kein Mensch kann zwei Herren dienen. Matthäus 6, Vers 24. Befreie dich also von diesem nutzlosen religiösen Zeug. Und alles, wovor du deine Knie beugst, ist Götzendienst. Wenn du da hochgehst, ist Götzendienst. Wovor du deinen Hut nimmst, ist Götzendienst. Wir sollten einander achten. Das ist okay. Aber wir sollten nicht Stein und Eisen und Marmor und weiß ich sonst noch was, als Gott achten, als wenn der Herrgott da drin wohnen würde. Er wohnt nicht da drin. Er wohnt nicht in Häusern von Menschenhänden gemacht und schon gar nicht in Figuren. Und in 1. Könige 19, Vers 17 ist eine nette kleine Geschichte. Da ist die Rede von Obadja und Elia. Elia begegnet dem Obadja, diesem Diener des Königs Ahab und sagt, hör mal, sag dem König, ich will morgen ihn sehen, ich will morgen ihn begegnen, morgen will ich zeigen, wer Gott in Israel ist. Und dann sagt er, aber hörst du, der hat überall Verträge gemacht, jeder muss dich ausliefern. Und was passiert? Dann sagt der Elia zum Obadja, hör mal, hab keine Angst. Und er sagt, ich bin allein übrig geblieben, Obadja. Nein, Obadja, vergiss es. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vom Baal. Weißt du, schon allein Knie beugen, fall nieder und bet mich an. Dich vor etwas niederzuwerfen, ist Götzendienst. Ob jetzt ein Mensch ist, oder ein König ist, der ist auch nur aus Fleisch und Blut. Du musst den König nur in Unterhosen mal vorstellen. Und dann weißt du, was er ist. Leute haben ihn zum König gemacht. Und ob er ein richtiger König ist, denk an Napoleon, der sich selbst die Krone aufgesetzt hat. Und mit Macht und Gewalt und Blutvergießen und Großmäuligkeit an die Macht kam. Aber in dem Augenblick, wo du diesen Dingen widersprichst und sagst, ich trenne mich von diesen unnützen Sachen, wirst du plötzlich Ärger von den Dämonen bekommen. Ich weiß gar nicht, was die Leute jetzt mir schreiben werden, wenn sie diese Predigt hören über die Kindertaufe. Die reagieren immer wieder. Aber ich lasse den Teufel sich ärgern. Der soll sich grün und blau ärgern. Aber diese Leute werden dann angegriffen. Wenn du konsequent den Weg mit Gott gehst und sagst, ich mache da nicht mit, in diesem Verein. Die Dämonen hassen wahre Christen. Aber du darfst deine Knie nicht beugen. Du musst denen gegenüber hart bleiben. Ich beuge mich vor dem Herrn und sonst niemand. Die Juden sagen, und das ist mit den Juden ein großes Problem, die Juden beugen ihre Knie vor Gott und sonst vor niemand. Denk an diese 3 Männer in Babylon. Die haben sich nicht niedergebeugt. Aber alle anderen, die fielen nieder und die lagen lingelang. Aber diese 3 Männer blieben stehen. Und wer hat die Geschichte gemacht? Diese 3. Und nicht die Radfahrer, und die da gefallen sind und so weiter. Geistliche Kriegsführung hat mehr Leute verdorben, als das ihnen geholfen hätte. Ein unberechtigter Feind, also unberechtigter Kampf gegen den Feind bringt dir Ärger. Wenn du keine Autorität hast und nicht ausgerüstet bist, du kriegst Ärger, wenn du mit dem Teufel dich anlegst. Das ist also auch wie Fluch und kommt und so weiter. Die glauben zwar, diese geistlichen Kriegsführer glauben, sie stehen unter dem Schutz Gottes. Aber wenn du ohne den Auftrag Gottes gehst, stehst du nicht unter dem Schutz Gottes. Dann bist du schutzlos, wehrlos und kraftlos. Also wenn du nicht mit den Auftrag Gottes hast, wenn du den Auftrag Gottes hast, ist kein Problem. Dann passiert jetzt das Gleiche, wie bei den Söhnen von Skephas passiert ist. Die wurden zerkratzt, 7 Stück an der Zahl, die wurden verprügelt und die kamen zermürbt nach Hause. Im Namen des Jesus, den Paulus predigt, fahr raus. Die haben gesagt, wer seid ihr denn eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Ihr seid doch Trotteln. Und genau das ist es. Wenn du ohne Autorität gegen Sachen angehst, wo du keine Autorität hast, geht es dir wie den Söhnen von Skephas. Wenn die lieben Christen wüssten, was das Kniebeugen bedeutet und was es auf sich hat und was das alles bringt. Und ich habe eines erlebt, Leute, die aus dem Urlaub zurückkommen, die im Museum waren, in Kirchen waren, in Tempel waren, in Moscheen waren, die wundern sich, nach kurzer Zeit kriegen sie bestimmte Krankheiten, die kommen unter einen Bann, wenn du dich beugst. Und wie viele Leute, die so Israel-Reise machen, die gehen da in eine Al-Aqsa-Moschee, ziehen die Schuhe aus, beten, und da steht ganz groß, Allah, der einzige wahre Gott, und gehen da rein, auch wenn es am Tempelplatz ist, spielt keine Rolle, und verehren das und wundern sich nachher, wenn sie unter einem Bann stehen. Die wundern sich. Du kommst aus dem Urlaub zurück und wunderst dich, manche haben KZs besucht, Kriegsschauplätze, Galerien, und die sind nicht alle koscher, das sind Bilder, wo Dämonen verherrlicht werden. Und du schaffst und stehst da, du saugst den Geist ein und wunderst dich, dass du unter einen Bann kommst. Oft werden die Leute dann erst richtig krank, das drückt sich meistens in Krankheit aus, wenn du dann so zurückkommst. Überall, wo der lebendige Gott nicht angebetet wird und ihm nicht gedient wird, wird Dämonen gedient, und da sind die Dämonen zu Hause. Und es ist erstaunlich, gerade die Kirchen sollten Städte der Anbetung sein, aber was sind sie heute? Theater- und Konzerträume. Und was wird dort gespielt? Zauberzeug. Es waren ein paar gute klassische Stücke auch dabei, aber ich denke nur, es wird sehr viel freimaurerisches Zeug gespielt. Das sind die Dämonen zu Hause, in diesen Musentempeln. Manchmal betreten wir verfluchtes Land, wo Blut im Boden, fast du spürst, dass das Blut im Boden ist. Und dann kommt man nach Hause, wundert man sich, warum höre ich Geisterstimmen oder warum hat mein Körper Ausschläge? Warum ist meine Gesundheit angegriffen? Warum habe ich Depressionen? Satan bekommt Anrechte. Wir denken uns nicht dabei. Und das Gleiche gilt auch bei Filmen, wenn wir sie angucken. Ganz besonders die Nazi-Filme. Ich weiß gar nicht, was die Leute wollen. Die sollen einfach mal Haken machen hinter der Geschichte und vergessen. Aber es wird immer verherrlicht, aus irgendwelchen Gründen immer wieder wachgehalten. Leute, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und wenn du keine Autorität hast, solltest du deine Finger von diesen okkulten Sachen weglassen und gar nicht hingehen, gar nicht angucken. Du kannst zum Beispiel einem Satanisten, ich habe einen Fall in der Seelsorge vor längerer Zeit gehabt, du kannst einem Satanisten dem Satanismus austreiben und er wird aufhören vielleicht mit Satanismus, aber die Leute haben mit dem Teufel zu tun bekommen, die das ausgetrieben haben. Warum? Weil sie keine Autorität hatten. Weil sie keine Vollmacht hatten. Die haben gesagt, lass die Finger weg, das ist vom Teufel, das ist nicht echt und das ist nicht wahr. Und das haben sie gemacht auch, aber sie haben keine Autorität gehabt. Also, unnütze Dinge, trenn dich davon und probier nicht, was dir nicht zusteht. Gott wird dir schon zeigen, was dran ist und was du sollst und was du kannst und was du brauchst. Hesekiel Kapitel 8, Vers 9, und er sprach zu mir, geh hinein und sieh die schlimmen Gräueln, die sie hier verüben, die Israeliten damals, im Tempel, im Haus Gottes, in so einer Nische. Und ich ging hinein und sah, und siehe da, da waren allerlei Abbilder und Kriechtieren, von Kriechtieren und Vieh, Abscheuliches und allerlei Götzen des Hauses Israel ringsherum auf der Wand, als Ritzzeichnungen. Ich bin mittendrin in Israel und in einer Synagoge, alte Synagoge aus dem 3. Jahrhundert, mittendrin im gelobten Land. Und da ist überall Marmor und mittendrin ist ein Teppich. Da sage ich, das ist nicht normal, dieser Teppich hat hier nichts zu suchen. Da sage ich diesem Reiseleiter und auch dem Hausmeister, dieser Teppich hat hier nichts zu suchen. Ja, das können wir nicht ihnen sagen, warum der Teppich hier steht. Der Teppich hat seinen Grund, dass es da ist. Und als meine Gruppe draußen war, habe ich gesagt, hier haben Sie 10 Dollar. Ich will wissen, was unter dem Teppich ist. Und dann hat er den Teppich hochgerollt, ein Hakenkreuz. Im gelobten Land, mittendrin, im Marmor aus dem 3. Jahrhundert, ein Hakenkreuz. Und das ist, was die Bibel spricht, von Ritzen und Zeichen und Symbolen. Die Symbole haben Macht, Leute. Symbole haben Macht und Autorität, es ist nicht zu spielen damit. Zeichnungen, das sind Wächter, solche Zeichnungen. Und sie symbolisieren die Bande, diese Wächter. Sie kennzeichnen das Territorium dieser Symbole. Hier, Hammer und Sichel. Und man identifiziert sich damit, mit diesen Symbolen. Hier in Berlin, so viele Häuser sind bemalt. Oder Kirchen auch, sind bemalt. Und das hat die Dämonen, das sind alles Symbole, das ist eine Sprache. Das sind Wächter hingestellt. Und die bewachen. Und das ist nicht von ungefähr, dass gerade an diesem Haus und so weiter. Und manche Leute wohnen in solche Häuser, die bemalt sind. Das sind alles Wächter. Weißt du, dieser Kreis und dieses A bedeutet Anarchist. Das Haus hier ist Anarchie. Und die wissen, die Geister wissen ganz genau, wer da drin wohnt. Und die machen solche Zeichen. Andere Zeichen auch. Es gibt eine ganze Menge von diesen Zeichen. Und wenn du solche Zeichen duldest an deinem Haus und nicht amok läufst und sagst, es muss weg. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Die sind stehen geblieben. Die haben gesagt, nein, das nehmen wir nicht an. Das akzeptieren wir nicht, diese Zeichen, diese Symbole da. Und der Antichrist wird auch ein Mahlzeichen den Menschen aufbrennen und aufbrummen. Deshalb, ich trage grundsätzlich keine T-Shirts mit irgendeinem Rockband-Zeichen oder von irgendwelchen Zeichen, lehne ich grundsätzlich nicht ab. Lieber laufe ich nackt. Ich will für keine, denn diese Rockbands und so weiter, die symbolisieren einen Geist. So T-Shirts, ganz besonders T-Shirts, ich sage auch meinen Kindern, kauft lieber ganz nackte und färbt die und so weiter. Denn wir tragen Weißt du, für Jesus lebt, würdest du nicht durch die Gegend laufen. Aber Satan ist Sieger. Damit läufst du durch die Gegend. Und du weißt gar nicht, diese verschlüsselten Botschaften, das symbolisieren wir Mächte und tragen die Mächte spazieren. Ich bin von Christen enttäuscht, dass die so leichtfertig sind. Schon allein die Kleider, die du trägst, symbolisieren den Geist, der dich beherrscht. Und manche wundern sich, ich komme nicht zum Sieg, aber die tragen den Teufel spazieren auf den Klamotten. Die Bibel sagt, heiligt eure Kleider. Das heißt nicht, dass der Rock lang, wie lang das sein muss. Nein, du sollst keine Symbole tragen. Wir sollen also heilig dem Herrn, über unser Leben muss heilig dem Herrn stehen. Reinigt eure Kleider, heiligt eure Kleider. Oder du kaufst manchmal Kleider und du weißt nicht, diese Symbole, fernöstliche Symbole, was das alles bedeutet. Und bist verblüfft. Und dann läufst du mit irgendeinem China-Geist. Weißt du, du kennst dich, aber wenn du den Heiligen Geist hast, der Heilige Geist, wenn du einen Ausschlag bekommst, danke Gott für den Ausschlag, denn das ist ein Zeichen, hier, das Ding ist nicht koscher. Löse dich von unnützen Sachen. Lieber einfarbig. Wir sind Kinder des Lichts. Und wir beugen unsere Knie nur vor Gott und sonst vor niemand. Und diese 7000, sie lebten irgendwo im Untergrund. Lieber waren sie verachtet, unten durch. Aber sie haben das nicht angenommen. Weißt du, irgendwelche Tattoos oder Markierungen oder Einschneidungen und sowas. Ich nehme das nicht an. Sogar Ringe. Wo hast du das her? Dämonen lieben, ihre Anhänger zu kennzeichnen. Einen Stempel aufzudrücken, der gehört mir. Der gehört mir. Trenn dich von dem Verbrecher, Satan. Hab mit ihm nichts zu schaffen. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr seid aber ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr seid ein königliches Priestertum. Wir sollen würdevoll, königlich dastehen. Finsternis hat mit dir nichts zu tun und du wirst mit der Finsternis auch nichts zu tun haben. Wir sollen unseren Widersacher gut kennen und uns ihm nicht unterwerfen, sondern unterwerft euch Gott. In 1. Mose Kapitel 3, Gott sagte zu Adam, der Erdboden ist verflucht, mit Mühsal sollst du alle Tage deines Lebens Brot essen. Faulheit, Trägheit, Lässigkeit öffnet Satan die Tür. Also, ich will nur ganz schnell zusammenpacken, meine Zeit läuft mir davon, um euch zu sagen, wie Satan versucht, uns unter den Bann zu bringen. Löse dich also von all diesen toten Werken, Faulheit, Trägheit, Lässigkeit, leerem Geschwätz. Was ist leeres Geschwätz? Sokrates hat einen tollen Satz gefragt, jemand kommt zu ihm und will was erzählen über seinen Freund, dann sagt er, hast du das durch drei Siebe gehen lassen? Drei Siebe? Nützt es mir was, wenn du mir was von ihm erzählst? Nützt es dir was, wenn du mir von ihm was erzählst? Nützt es ihm was, wenn du von ihm was mir erzählst? Nichts. Diese drei Siebe, unnützes Zeug. Wem bringt es was? Auch diese Dinge beeinflussen unser Leben. Gott gibt uns die Erkenntnis. Gott öffnet uns die Augen. Weißt du, das erkennst du vielleicht nicht von heute auf morgen. Ich habe es auch nicht alles von heute auf morgen erkannt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe bis heute noch nicht richtig alles erkannt. Aber ich bin auf der Suche, ich bin auf dem Weg und ich arbeite immer daran. Und Gott bringt dann irgendwie durch Zufall irgendwie drauf. Und selbst wenn die Leute schwören mit, ich glaube auf keinen Schwur, ich glaube nur meinen Augen, meinen Sinnen, meine Offenbarung, meine Erkenntnis, ich glaube nicht den Leuten. Jemand kommt aus Afrika, bringt mir drei schöne Masken und ich sage, sind diese geschnitzten Masken, sind die wirklich nicht den Gottheiten geweiht? Nein, das hat mein Bruder geschnitzt und so weiter und hat extra für dich gemacht und viele Grüße von meinem Bruder und ich, Esel, ich hänge auf und denke mir auch dabei. Mir ging es eine ganze Weile gut. Weißt du, wenn du diese okkulten Sachen aufnimmst, es geht eine ganze Weile gut. Der Teufel ist nicht dumm, der ist sehr schlau. Da geht eine ganze Weile gut, ein halbes Jahr wirst du nichts merken. Aber plötzlich fing mein Sohn aus dem heiteren Himmel mit 10 Jahren Bettmessen an. Und ich habe keine Erklärung gehabt, wir sind beim Arzt gewesen, Psychologen gewesen, nichts. Der Arzt sagt, hör mal, du, das Wir wissen nicht. Und es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Und dann bete ich eines Abends in meinem Büro und dann mache ich meine Augen auf und ich habe die nicht angebetet, ich habe zum Heiland gebetet. Johannes, du betest Götzen an. Puh. Und das wurde mir ganz klar und diese Götzen habe ich sofort dann runter in den Müll geworfen und von dem Tag ist mein Junge vom Bettmessen geheilt worden, ohne Gebet. Wir könnten uns viele Gebete ersparen, wenn wir die Götzen rausschmeißen. Natürlich war es für mich natürlich, wo soll ich diese Götzen jetzt loswerden? Mülleimer? So schade. Ans Kulturamt habe ich gedacht zuerst einmal, das war mein erster Gedanke. Also, nein, dann sündigen die dort weiter. So rein und als die Müllabfuhr kam, ich stand schon draußen, bei uns kam morgens um 7, sofort mit der Mülltüte runter in den Müll und das war entsorgt. Und wir hatten Freiheit. Aber du wirst merken, plötzlich, du betest nicht mehr, wenn okkulte Belastung da ist, du hast keine Lust mehr zum Beten, du hast keine Lust mehr zur Gemeinde, du hast keine Lust mehr zum Bibellesen, weil der Teufel Zeichen der Besessenheit ist, er verstopft die Ohren, verstopft die Augen, verstopft oder lähmt einen. Und Jesus trieb diese Dämonen aus, das waren alles okkult belastete Menschen und zwar im Judentum. Die hatten dort, Jesus kam, um die Menschen zu befreien, die von Satan überwältigt waren. Ich kann es nur sagen, tun musst du selbst. Was nützt es dem Menschen, sagt Jesus, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Und deshalb ist es so wichtig, dass du nicht um die ganze Welt suchst, sondern fragst, was ist bei mir los, was muss bei mir passieren, wo haben wir noch was zu lösen, wo bin ich noch gebunden? An was werde ich immer wieder erinnert? Was hält mich? Was zieht mich zurück zum alten Leben? Was bindet mich an meine Vergangenheit? An mein Gestern? Welche Kräfte bin ich ausgesetzt? Immer wieder. Und oft ist es so, die Probleme, die sind immer dieselben Probleme. Und du kannst schon die Krankheit fragen. Deine Krankheit, dein Leiden. Und deine Krankheit sagt dir immer die Wahrheit. Wenn da okkulte Belastungen sind und Beten nicht hilft, Arzt nicht hilft, Psychologe nicht hilft und nichts hilft, ist eine okkulte Belastung. Da brauchst du Befreiung. Also das ist also als Faustregel für mich, wenn Beten nicht hilft, wenn Seelsorge nicht hilft, wenn Medizin nicht hilft, wenn Psychologie nicht hilft, da ist eine okkulte Belastung. Und ich werde morgen darüber sprechen, wie werde ich los, wie werde ich befreit werden. Du kannst 100-mal Christ werden, das nützt dir gar nichts. Bei okkulten Bindungen und Verwünschungen, Verfluchungen und Flüchen, da brauchst du Loslösung. Da nützt Beten nicht, da nützt nicht, ich bin getauft. Du siehst den Ephesus, die waren getauft und die waren voller Zauberei. Weißt du, was da nützt? Befreiung. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wir brauchen eine Befreiung von Jesus, eine echte Befreiung. Und nicht nur, das muss ins Herz, diese Befreiung gehen, das muss durchs Herz gehen und das muss eine Wirkung des Heiligen Geistes sein. Und weißt, ich verwende ganz einfaches Beispiel und mit diesem möchte ich so langsam zum Schluss kommen. Ich verwende ganz einfaches Beispiel, heute geht es nicht mehr so, aber früher ging es noch. Wenn ein junges Mädchen 18 Jahre alt wird, macht Führerschein und mein Enkel hat mir geschrieben, Opa, ich bin noch nicht 18, aber ich darf mit Aufsicht schon Auto fahren. Hat schon seinen Führerschein. Aber das Mädchen mit 18 macht Führerschein, darf Auto fahren, aber hat noch kein Auto. Geht zu der Bank und sagt, könnte ich Kredit haben? Und dann kriegt sie Kredit und dann fährt sie durch die Lande und lernt irgendwo einen netten jungen Burschen kennen, heiratet. Dieser junge Bursche ist ja sehr reich und will alles bezahlen, was die an Schulden hat. Ein Kredit. Will bezahlen. Okay, jetzt heißt sie Christ. Sie ist jetzt nicht mehr das, was sie war. Jetzt ist sie Christ. Aber die Bank interessiert sich nicht, ob sie jetzt Christ heißt oder Teufel heißt. Spielt keine Rolle. Sie hat Kredit bei uns genommen. Und wenn wir irgendwo Satans Dienste in Anspruch genommen haben, in welcher Art und Weise und Form, irgendwo Handlinien lesen, Wahrsagerei, Karten legen oder Geistheilerei, das ist ganz schlimm in Deutschland, Berlin ganz schlimm, so diese ganze Geistheilerei. Wenn wir irgendwo Satans Dienste in Anspruch genommen haben, es geht eine Weile gut, aber der Teufel fordert seine Raten. Und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast, steht in der Bibel, kommst nicht raus. Er lässt dich nicht laufen. Aber jetzt der neue Partner, Jesus Christus. Du bist jetzt Christ. Will wissen, Kind, wo hast du noch irgendwo Schulden? Gibt es noch irgendwo Schulden? Sag's mir, ich bezahle es alles. Ich bezahle alles deine Schulden. Was du eingebrockt hast und was andere eingebrockt haben, ich bezahle dir alle Schulden. Aber du musst sagen, und deshalb, okkulte Sünden müssen grundsätzlich öffentlich bekannt werden. Vor Zeugen wenigstens. Ich weiß von meiner eigenen Schwester. Meine eigene Schwester ist einem Lumpen auf dem Leim gegangen. Und ich sage ganz kurz, so ist der Teufel wie dieser Lump, der meine Schwester da reingelegt hat. Der kam zu meiner Schwester, hier in Moabit aus dem Gefängnis. Irgendwie kam der Briefkontakt und der war für längere Zeit dort eingekerkert. Kommt nach Hause, kniet sich hin. Mein Vater sagt, Maria, so einen braven, frommen Mann wirst du nie mehr kriegen im Leben. Und ich habe gesagt, ich will mit dem Mann nichts zu tun haben, der ist mir nicht koscher. Der Mann ist nicht koscher. Und ich hab die Maria abgeraten, meine Schwester, mach nichts. Okay, meine Maria, der Vater zugeredet und die hat geheiratet. Der Mann hat über 70.000 Mark Schulden aufgehängt und ein Kind. Und dann ist sie im Stich gelassen. Und mein Vater musste sogar Anzeigen aufgeben, bitte, ich komme nicht für die Schulden von dem und dem auf. Und so weiter. Und meine Maria saß mit 70.000 Mark Schulden da. Und dann hat sie jemanden geheiratet später, den zweiten Mann, und er war Geschäftsmann. Und dann hat er gesagt, Maria, wo hat er noch Schulden? Wir bezahlen alle Schulden. Und er hat alle Schulden bezahlt. Und das, so ist Jesus. Verstehst du, er bezahlt alle deine Schulden, wo dieser Gauner, du bist es nicht. Der Gauner, der dich da reingelegt hat, der dich da verwickelt hat und der die Schulden dir aufgebrummt hat und dich in die Schuld hineingeführt hat. Der Gauner, wo hat er noch Schulden? Wo hast du noch irgendwelche Außenstände? Und er hat alles bezahlt. Und das ist Jesus, der will, dass du deine ganzen Außenstände, woher auch immer, bezahlt werden, dass es abgehakt wird und dass du sagst, ich bin frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte. Sag nicht, dass ich schon fertig war, als ich so zum Heiland kam. Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, dass ich okkult belastet bin. Ich saß im Gottesdienst, ich bin immer eingeschlafen. Ich konnte hellwach sein, ich konnte jeden Film angucken, ich konnte jeden Krimi lesen, ich konnte alles. Aber sobald es an die Bibel, an Gott ging, auch wenn der noch so interessant gepredigt hat, ich war müde und ich war schlapp. Immer im Gottesdienst. Und dann kommt ein Prediger und erzählt von Schlafkrankheit. Ich habe eine Schlafkrankheit. Und dann erzählt und so weiter, das sind okkulte Belastungen. Und ich habe nur was ausprobiert, mal eine Zeitungsanzeige gelesen oder einen Artikel gelesen, wie man das sowas macht und so weiter. Warzen abzusprechen, das habe ich gemacht und es hat mir Spaß gemacht, das funktioniert. Und das abgesprochen und nicht dabei gedacht, dass es okkult ist. Weißt du, du denkst gar nicht, das ist so Parapsychologie. Das ist was Psychologisches. Du redest dir was ein und so weiter. Weißt du, und genauso kommst du in deinen Bann und so war ich. Und dann bin ich zum Pastor, zu diesem Prediger gegangen und habe gesagt, Bruder, tut mir leid, aber ich habe Schlafkrankheit. Und ich habe das und das getan. Und das ist für mich jetzt klar geworden. Also ich habe mich versündigt, bitte löse mich. Und dann hat er gesagt, im Namen Jesu sei frei von dieser Sünde, die du gerade jetzt bekannt hast. Der hat mir diese Absolution ausgesprochen. Und ich war hellwach, ohne Kaffee. Und konnte auf dem Wort Gottes folgen. Und seitdem habe ich keine Probleme gehabt. Aber es ist so wichtig, dass du das erkennst. Und mit dem Erkennen kannst du erst befreit werden. Mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Und deshalb, ich habe hier ein paar Sachen so gestreift. Morgen mache ich ein Stückchen weiter. Ich bin heute noch nicht fertig. Also ein bisschen mehr ins Detail werde ich noch versuchen hineinzugehen. Wo wir belastet sind. Gott will uns entlasten. Diese ganzen Altlasten von unseren Vorfahren, auch von Martin Luther und von Pilatus, egal was. Diese ganzen Altlasten möchten wir loswerden. Denn der Herr ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er ist uns zum Fluch geworden, damit wir nicht mehr unter dem Fluch müssen. Zum Fluch, egal was. So, lasst uns aufstehen und lasst uns ins Gebet gehen. Und lasst uns einfach den Herrn anbeten. Denn er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja. Löse dich von diesen unnützen Sachen, was in deinem Leben ist. Das Gute darfst du behalten, aber das Böse, das Negative, das Teuflische, das wollen wir nicht haben. Das schmeißen wir alles raus, das entsorgen wir heute im Namen des Herrn Jesus. Vater, ich danke dir, dass du uns zeigst, um was es wirklich geht. Auch in diesen letzten Tagen, in denen wir leben, da kommt alles so komprimiert auf einen zu. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du uns befreist. Lass uns zusammen sagen, Jesus, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich bekenne mich schuldig, in welcher Form auch immer, wo ich Satans Dienst in Anspruch genommen habe. Im Namen Jesu sage ich mich los. Das Kreuz Jesu Christi macht mich frei. Und Satan, du hast kein Recht auf meinem Leben. Und Heiliger Geist, und wo noch irgendwelche Verbindungen sind, du wirst es aufdecken. Und das Blut Jesu Christi wird zudecken. Ich danke, Vater, dir für deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Und der Herr